Hey David.
Ja. Ja, hau raus.
Geht's gut?
Ja. Dir so?
Ja, so schwankt, wa? Aber Das Jahr ist bald rum. Ohne Schmu. Jetzt sind wir gerade im Tonstudio und heute hole ich Wicked nach in, Achtung, Deutsch 3D englische Songs. So ein Potpourri. Hä? Eine sehr weirde Vorstellung.
Das gibt's?
Ja. Also ich gucke heute 3D, David. Ich gebe mir den neuen heißen Scheiß auf dem Kinomarkt.
Wow, erzähl mal, wie das so ist. Das könnte die Zukunft werden.
Das könnte die Zukunft werden. Ich hoffe, dass ich so eine richtige 3D-Brille kriege und nicht so eine mit roter und grüner Folie drin.
Da hat sich auch gar nichts mehr getan, ne? Also es gab so gar keine technischen... Nee. Man hätte ja denken können, dass vielleicht so Augmented Reality eine Zeit lang, dann VR haben wir ja noch. Nichts davon
es
hat
ist,
irgendwie...
Es ist wie beim, weißt du noch, beim Fernsehsegment, da gab es dann diese Curved-Fernseher, die haben sie jetzt einziges im Gaming gehalten. Dann gab es 1000-Hertz-Fernseher, dann gab es 3D-Fernseher.
Also ich habe
cool, hab Curved-Gaming-Monitor, das ist cool. Macht wirklich Bock.
Ja,
ja, das finde ich tatsächlich find ich ihn angenehm. Und im Kino haben sie es ja auch versucht. Was hatten wir? Nach 3D hatten wir HFR ganz kurz. Weißt du noch, diese Framerate, die sie auf 50 Frames hochgemacht haben, wo doch der Hobbit rauskam.
Was und alle gehasst haben.
Ja, dann dieses, hatten sie sich irgend so ein HDR-Kram auch ausprobiert.
Du warst ja ab und zu so in Kinos, wo du auch noch von der Seite bespuckt wirst.
4D?
Ja.
4D, ja, das gibt es. Und was hatte ich denn gerade noch? Achso, und einige Kinos kamen ja irgendwann mit diesen LED-Leinwänden, mit den OLED-Leinwänden, weißt du?
OLED-Leinwände?
Ja, du hast keine Leinwände mehr, sondern du hast wirklich einen großen OLED-Screen, hast natürlich krassere Schwarzwerte.
Unglaublich teuer dann sein.
Ja, aber es gibt auch in Deutschland, glaube ich, mehr als ein Kino, die sowas haben.
Aber guck mal.
Und hier Screen X, ne, wo die Seitenwände mit angedings werden.
Ja, du hast es ja mal gesehen. Macht das eigentlich Sinn?
Das gibt es ja auch hier im Oberplatz, ne? Das ist das einzige Screen X, glaube ich, in Berlin. Kannst du es ja auch gucken.
Ich habe das noch nie gesehen.
Musst du dir mal eine Vorstellung holen? Also große Blockbuster haben dann extra produzierte Inhalte für die Seiten. Also bei sowas wie Top Gun in den Flugszenen, das ist halt mega geil. Das gibt so
das
Sachen.
Glaub ich, ja.
Das wird auch bestimmt bei F1 nächstes Jahr richtig cool werden, auf der Rennstrecke, wenn alles noch so vorbeizieht.
Mhm.
Insofern, es gibt so ein paar Features, aber so richtig setzt sich es nicht durch.
Ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen von Thomas, der mir von seinem Kinobesuch geschrieben hat. Und das hat insofern meine Aufmerksamkeit gecatcht, weil ich habe meine Craven-Kritik auch so ein bisschen genutzt, um generell mal so...
Alles zu hassen.
Gar nicht. Eher so aber mal zu fragen, was ist denn der Stand des Blockbuster-Kinos, warum ist denn das gerade alles so schlimm? Und da haben ganz viele Leute drunter geschrieben, ja, es ist so einer der Gründe, warum sie nicht ins Kino gehen. Viele Leute haben sich beschwert über die Kosten, haben aber auch gesagt, so, und das ist, glaube ich, so eine Sache, die stellvertretend ist für das, was Thomas jetzt hier schreibt. Ich lese es mal kurz vor, stellvertretend wahrscheinlich für viele. Lieber David, vielleicht könnt ihr in eurem aktuellen Podcast mal über den Zustand der deutschen Kinos sprechen. Ich kann keinen Vergleich zu ausländischen Kinos ziehen, wie es dort ist, aber zumindest in meiner Gegend ist es eine absolute Katastrophe. Heute waren wir in Bayana 2. Allein der Ticketkauf am Schalter war schon eine Herausforderung. Die Dame konnte keine 2 Gutscheine für 4 Tickets benutzen. Sie hat gesagt, der eine Gutschein ist nur für Kinder, obwohl das nicht stimmt. Sie hat sich nur verlesen. Popcorn, Nachos kaufen hat danach auch eine Ewigkeit gedauert. Zu wenig Personal, zu schlechtes Personal. Dann waren wir nach 30 Minuten für Tickets und Popcorn im Kinosaal. Ich setzte mich und stellte fest, dass mein Sitz kaputt ist und die ganze Rückenlehne einfach nach hinten wegklappt. Dann wurde 30 Minuten Werbung gespielt, die teilweise so laut war, dass wir den Kindern die Ohren zuhalten mussten. Das fand ich krass. Ich war früher gerne in diesem Kino. Wir waren hier im CineStar in Erlangen. Jetzt wirklich zum letzten Mal. Das nächste Kino ist 40 Minuten Fahrt in Nürnberg, das CineCitter. Das ist technisch absolut top, aber auch hier lange nicht mehr so gut wie noch vor 10 Jahren.
Das finde ich auch krass, über das Cinecittà zu hören, weil das ist ja ein ganz, ich habe das porträtiert vor, ich glaube, 8 Jahren.
Und ja,
das ist ein krasses Kino. Wirklich krasses Kino eigentlich.
Und es ist so ein Punkt, den wir hier ja gar nicht verstehen. In Berlin fährst du, glaube ich, bis zum nächsten Kino, von dem Kino, vor dem du stehst, immer so 15 Minuten. Woanders bist du dann 40 unterwegs, musst oftmals in andere Städte fahren.
Also da, wo wir unsere Pressevorführung haben, läufst du 5 Minuten zwischen dem Astor, dem Delphi Lux, dem Delphi Filmpalast, dem Zoopalast und dem Cinema Paris und der Filmkunst 66 und dem Cannes Kino. Da hast du ja gleich 7 Kinos auf engstem Raum.
Ja.
Aber da, wo ich in Berlin wohne, ist auch schon wieder ganz mau. Da weit und breit, das ist ziemlich weit weg, ein Kino zu finden.
Klar, ja, du wohnst halt am Außenrand, aber ne, dass du von Erlangen nach Nürnberg fahren musst, ich meine, das ist tatsächlich dann auch nur 45 Minuten Fahrt. Aber das musst du auch erstmal drauf haben. Und dann bist du halt da mit den Kindern unterwegs und dann zahlst du dich da dumm und dämlich. Und dann stellst du fest, ne, das hat er jetzt ja gar nicht erwähnt, das ist ja heutzutage auch noch so ein Ding, dass da dann in der Vorstellung ganz viele Teenager sitzen mit dem Handy, die Nummer vielleicht abfilmen. Ich hatte das ja erzählt, wo ich letztens in Wicked war. da musste ich mich wirklich umdrehen. Und das passiert selten, weil wir ja Filme eigentlich immer in Pressevorführungen gucken. Aber das war dann auch geöffnet fürs normale Publikum, weil so ein Special Screening auch für Fans war. Und die beiden Mädels hinter uns, die hatten keinen Respekt für ihr Umfeld. Die haben geredet in Normallautstärke. Wie gesagt, die eine trat mir die ganze Zeit hinten gegen den Sitz. Und ich will dann gar nicht wie so ein Opi dann mich umdrehen und meckern müssen. Aber anders geht's gar nicht. Und
du willst deine Menschenrechte gewahrt wissen.
Ja, ich möchte.
Du willst einfach einen Film gucken, Mann. Du bezahlst ein Ticket meistens, du willst einen Film gucken, so wie alle anderen auch. Alle haben den Recht, den Film in einer gewissen Ruhe und Konzentration zu schauen.
Kino war früher ein Understanding. Du hast gemeinsam mit den Leuten, die da reingegangen sind, quasi einen stillen Vertrag abgeschlossen. Ja. Wir halten jetzt hier alle unsere Fresse, weil wir alle dasselbe wollen. Aber dieser Vertrag ist nicht mehr gültig. Bei den Leuten ist nicht mehr angekommen, dass es den überhaupt gibt. Die Jugend von heute ist so ich-bezogen, weil alle das Gefühl haben, so ey, ich brauche nur auf Instagram oder auf TikTok 3 Videos hochladen, bin ich ein Star. Dann bin ich was Besonderes. So. Und generell bin ich was Besonderes. Haben mir meine Eltern auch immer so gesagt. Also da kann ich im Kino auch machen, was ich will. Und das finde ich hochgradig gefährlich. Weshalb.
Was machen die, wenn TikTok verkauft wird? Also wenn es eingestellt wird?
Dann gehen die zur nächsten App.
19. Januar. 19. Januar.
Aber gilt das ja noch in Deutschland?
Erstmal USA und auch in der Europäischen Union ist das ein Thema.
Ich wollte gerade mit TikTok anfangen.
Ist nicht gegeben, dass das so noch, werden wir im nächsten Jahr sehen.
Okay, schauen wir mal. Dann halte ich TikTok mal lieber noch zurück und mach lieber noch einen zweiten Podcast auf.
Also, zu diesem Kinothema. Du hast ja hier in Berlin beispielsweise, ich nehme mal ein Kino Potsdamer Platz. Da gibt es eine Cinemax. Mit super vielen Sälen. Das fand ich immer das stinkendste Kino Berlins. Das war wirklich immer richtig eklig, weil es einfach so durchgesessen war, bis in die kleinsten Säle. Das war immer so, boah, musst du aufpassen, ob der Boden nicht klebt. So kam es mir manchmal vor. Aber Cinemax hat auch richtig tolle Häuser. Die haben ja ihr Flagship-Ding da in Hamburg. Jetzt haben sie das einmal komplett neu gemacht und reclinert und schon ist es so ein Schmuckstück an Cineplex, wenn man das mag. Du magst ja keine Cineplex, aber wer die mag, kriegt jetzt halt seinen Ledersitz zum Zurücklehnen und ganz bequem und da kannst du dann da sein. Dann finde ich es wiederum ganz okay. Wir haben natürlich auch mit dem Delphi Lux ein wunderschönes Arthouse-Kino. Wir haben eh tolle Arthouse-Kinos in Berlin. Und auch das Kino International wird gerade für Millionen saniert, damit es wieder so aussieht wie vor 50 Jahren. Und wir sind hier ganz schön verwöhnt in Berlin. Auch der Zoopalast oder, und da muss man auch mal sagen, UCI Lux am Uberplatz, da kriegst du für 23,40 hast du halt ein Abo im Monat. Ne? Da kannst du so oft ins Kino gehen, wie du willst. Da stellt sich auch die Preisproblematik nicht. Weil wenn du viermal im Monat ins Kino gehst, zahlst du nicht mal 6 Euro pro Film. Ne, das ist halt nicht teuer. Ne? Es gibt diese Modelle, es gibt diese Möglichkeiten und das erscheint krass zwischen Städten sich auch zu unterscheiden. Aber normale Preise und was du dafür manchmal geboten bekommst und dann, und das pisst mich am meisten an, wirklich die anderen Leute, dieses Rascheln in diesen Popcorn-Tüten, diese Schmatzen.
Ich
will auch einfache Sachen abschaffen. Popcorn soll nicht in Tüten, Popcorn soll in Bechern. Das ist viel leiser. Ist dir das mal aufgefallen im Zoopalast, wenn da Leute Popcorn essen? Es raschelt nicht die ganze Zeit um dich herum. So, das gibt ganz einfache Veränderungen, wie du es ein bisschen leiser gestalten kannst.
Ich wurde neulich auch angezischt. Du warst ja nicht dabei in The Brutalist. In The Brutalist gab es ja eine Pause mittendrin und ich hatte... Es war ja ewig und vorher hatte ich es nicht richtig geschafft zu essen, also habe ich in der Pause, das machen die Studios ja manchmal so, dass es gibt oft gratis Getränke, in dem Fall gab es auch gratis Popcorn, also dachte ich so, oh, um den Hunger zu stillen, hole ich mir mal eine Tüte Popcorn und habe die dann, du weißt ja, wie ich esse, wie so ein Schwein, einfach so reingedonnert, also so schnell wie möglich, hat also nicht lang geraschelt, aber es hat kurz geraschelt, als der Brutalist wieder anfing. Und neben mir saß jemand, der schon sich mit allen um sich herum gestritten hatte. Der war sowieso, der hatte ein sehr flatteriges Nervenkostüm und der beugte sich dann irgendwann zu mir rüber und meinte, ob ich meinen Popcorn nicht einfach, ob ich das sein lassen könnte. Da dachte ich, ja, so muss das sein. Wenn du mit so einem Nervenkostüm in die Veranstaltung gehst, dann macht es ja gar keinen Spaß.
Das ist immer geil. Also Pressevorführung, Filmkritiker, ich merke immer so, ich betrete den Raum und es gibt so eine Stimmung der, ich will nicht sagen Missgunst, aber der Erwartung, gleich was Schlimmes auf der Leinwand zu sehen.
Es gibt auch ein paar Arschlöcher dabei. Also erinnerst du dich an die Frau, die sich übelst aufgeregt hat, weil wir uns vor sie hingesetzt haben?
Nee, war gar nicht so. Ich saß schon ewig vor dir, ich hatte mit der diskutiert, gefragt, ob ich sie störe. Sie so, nee, alles gut. Die waren noch die ganze Zeit nett, dann setztest du dich neben mir. Auf einmal war sie aufgebracht wie sonst was.
Und schimpfte vor sich hin.
Ja, und auch wenn das jetzt so ist, dann gehe ich hier weg und da kommt man extra früher eigentlich so. Also manche Leute, das ist ja auch krass, ne? Wie lange bin ich jetzt in Pressevorführung? 12 oder 13 Jahre und es gibt immer noch diese Furche zwischen denen, die irgendwie Print machen und denen, die online machen. Mir hatten so viele Leute irgendwie.
Ja, aber die werden immer älter, ne? Da sitzen ja Leute drin, bei denen ich das Gefühl habe, da dauert es ja nicht mehr lang, bis sie mit dem Rollstuhl reingefahren werden. Also wirklich es ist eine ganz krasse Altersspanne da. Ne? Ja. Und du merkst, das sind auf jeden Fall die Printleute und das sind die Onliner, YouTuber die oder Onliner, ja. Die ganz jungen Typen. Es ist, ja, ist dann halt so, aber
so.
Es ist manchmal komische Stimmung. So ist das Kino.
Das war die Eröffnung.
Ich wollte aber gerne.
Ich habe die Nachricht von Thomas auch bekommen. Thomas, danke dafür.
Danke, Thomas. Ich wollte aber die Frage mal an euch weiterreichen für diejenigen, die auf Spotify fleißig mitschreiben. Wir brauchen ja in den nächsten Folgen Content. Schreibt uns doch mal, was sind denn so eure Kinoerfahrungen? Mich würde vor allen Dingen mal interessieren, warum geht denn ihr, wenn ihr weniger ins Kino geht, warum macht denn ihr das? Was ist denn so für euch der Ausgabe?
Ich finde auch so Leserbriefe vorlesen, euer weirdestes Kinoerlebnis 2024, so zu so einem Rückblick, finde ich es ganz lustig, wenn wir so zwei skurrile Kinoerlebnisse dieses Jahr reinnehmen könnten. Und damit herzlich willkommen zu Gemischtes
Hack. Warum machst du das?
Gemischtes Hack, sind wir das nicht?
Wir waren richtig in Sync. Justin Timberlake und du warst einer der anderen. Ich weiß nicht, wie die heißen.
Wolltest du mir hier den Mops rausholen beim Super Bowl oder was?
So, und damit herzlich willkommen.
Justin Timberlake, oder?
Ja. Und Janet Jackson.
Damit herzlich willkommen zu Psychologie zu.
Nein, und sonst, Pech sonst und Schwafel.
Okay.
Heute wieder eine Clown gefrühstückt, ja?
Ach, ich bin so schlecht drauf, dass ich auf gut mache.
Oh.
Kennst du das nicht?
Nein, ich kenne das nicht. Ich bin ja immer schlecht drauf. Was soll ich denn sagen?
Ja, ich kann das immer sehr gut umkehren. Ich gucke dann in dein Gesicht und denke mir, guck mal. Mein Name ist doch gar nicht so schlecht. Ja.
Also, ich habe gesehen Secret Level.
Ich habe auch gesehen.
Carry On.
Habe ich auch gesehen.
Ich habe gesehen Mufasa.
Habe ich auch gesehen.
Ich habe noch was habe ich noch gesehen?
Kraven the Hunter.
Kraven. Ach ja, über den haben wir noch nicht gesprochen.
Nee, der kam ja letzte Woche danach. Allerdings. Ich habe hier noch nachgeholt und der Spitzname.
Oh, auch da bin ich.
Ich habe auch noch Queer. Aber den kann ich immer noch auf nächste Woche mitnehmen.
Mach das mal, wir haben doch nächste Woche nichts.
So, genau.
Wir machen ja noch die große Jahresabschlussfolge, wo wir nochmal zurückblicken und wo wir...
Ich find's geil, David sagt, dass wir davon nichts besprochen, aber wir werden es
passieren
wohl
lassen. Ey, ich hab mir die Tage richtig Gedanken gemacht, was ich gerne in der letzten Folge dieses Jahres
wirklich
haben
will. Ernsthaft?
Ja, ich habe schon einen Plan. Ich weiß ganz genau, was wir machen.
Muss ich denn noch irgendwas vorbereiten?
Nee.
Versprochen?
Versprochen.
Komm,
versprochen ist versprochen.
Vorbereitet nächstes Mal in die Remote-Aufnahme, weil unsere Produktionsfirma hier, die machen am 23. schon frei, die faulen Schweine.
Ja, naja, was willst du machen? Nicht jeder hat die Arbeitsmoral von Robert Hofmann und David Hein.
Ja, so sieht's mal aus.
So sieht's mal aus.
Was wird in diesem Land hier auch vorangehen? Anstatt Rezession, was soll das? Okay, womit wollen wir anfangen? Lass uns mit Kraven the Hunter anfangen. Erstens, weil er schon eine Woche raus ist und zweitens, weil er richtig gefloppt ist. Da können wir es mal schön drauf rumreiten. 11 Millionen, David, hat er verdient in den USA.
Ja, damit ist er der schlecht laufendste Film des gesamten Sony Spider-losen Spider-Verses, oder? Ich glaube, das hatte ich gelesen. Nochmal schlechter als Morbius.
Ach, man muss es gar nicht darauf beschränken. Ich würde sagen, es ist der schlecht laufendste Superheldenfilm seit 2008 oder so.
Ja?
Ja. Die vom SSU waren doch schon die schlecht laufendsten. Jeder DC-Film und jeder Marvel Studios, also MCU-Film, ist er besser gelaufen. Also ist er der schlecht laufende Superheldenfilm.
Ich habe nicht verstanden, was da der Plan ist. Die haben ja Spider-Man ausgeliehen. Nee, sie haben die Lizenz von Spider-Man.
Richtig.
Haben den ausgeliehen an Marvel zurück. Ne? Mhm. So ist das gerade der Deal. Und weil sie Spider-Man dadurch quasi nicht benutzen können gerade, haben sie einfach alles, was sie sonst noch lizenziert haben, nämlich die Bösewicht-Riege, die haben sie zu einzelnen Filmen gemacht. Aber hast du irgendwie verstanden, weil das war für mich so die große Frage, was ist denn der Plan? Ist das ein Sinister Six-Film, den sie vorbereiten? Machen sie jetzt einfach jeden Bösewicht, den sie finden können? Oder machen sie zu jeder Figur, an der sie die Lizenz gerade haben? Machen sie da einen Film dazu? Was?
Das ist so
was ist der Plan?
Also wenn nach einer Party...
Ja.
Du in den Kühlschrank guckst und sagst so, heute ist Reste essen.
Ja.
Ungefähr das.
Und schmeckt dann von gestern.
Das ist die. Naja, sie haben halt diese Rechte dieser Welt von Spider-Man und während sich Universal zurückhalten kann, weil sie Hulk haben, zu sagen, man kein Hulk-Film, sagt sich Sony so, ey, lass das doch machen. Und mit Spider-Man selbst fahren sie auch erfolgreich, ne? Die Tom Holland-Filme, das funktioniert. Die Sinister Six, die waren ja unter Andrew Garfield schon mal angekündigt und Kraven the Hunter sollte an vielen Stellen schon mal benutzt werden. Ryan Coogler wollte den in Black Panther drin haben sie nicht gemacht. Der Sam Raimi wollte ihn auch schon, nee, nee, warte mal, wer wollte ihn noch?
Sam Raimi wollte ihn, glaube ich, haben. Im dritten Teil.
Dann
oder
in Rise of
Teil.
Electro taucht schon mal sein Bogen, glaube ich, auf. Dann war er der Backup-Plan für No Way Home, wenn sie keine Multiversum-Story draus machen. Also gerade diese Figur, die ist tatsächlich schon so ein bisschen rumgewabert eine Zeit lang, wo sie mal auftauchen kann. Aber wurde ja auch fast ein Jahr lang geschoben. Aber die Idee ist, ey, wir haben da Rechte mitten in einer Superheldenwelle, aber haben viel zu spät angesetzt und diese Superheldenmüdigkeit ist durchgesickert und die Figuren sind nicht interessant dahinter.
Nee.
Und das ist im Grunde schon alles. Aber ich verstehe auch den Versuch, aber jetzt scheinen sie an dem Punkt zu sein, wo das ein so krasses Millionengrab wird, dass sie anscheinend, so sind die Gerüchte seit gestern, die Spider-Man-Rechte zurückverkaufen wollen an Marvel Studios.
Ja, allein um den Verlust quasi aufzufangen, macht das irgendwie Sinn. Oder halt, sie warten wirklich, bis sie Spider-Man wieder zurückbekommen von denen. Aber ich habe das Gefühl, das passiert gar nicht. Und was sollen
die
sie...
Die haben ja selber den Deal erneuert. Also der Deal war ja nach 3 Filmen durch und die haben ihn ja selber erneuert.
Ja, ja. Das heißt, ich meine, die werden ja mitverdient haben an sowas wie No Way Home, ne?
Ja, und aber ich glaube mal, Marvel sitzt an einem sehr langen Hebel, dass sie da nicht so viel mitverdienen tatsächlich.
Keine Ahnung. Der Film selbst ist ja auf jeden Fall, also ich kannte die Figur Kraven the Hunter noch aus der TV-Serie, also diese Animated Series aus den 90ern oder so war das. Da ist er schon mal rumgesprungen. Jetzt im letzten Spider-Man-Videospiel für die PlayStation ist er auch der... Ich will nicht sagen Hauptbösewicht, weil wie üblich bei diesen Videospielen...
Bei diesem Miles Morales-Ding ist er da drin?
Nee, Miles Morales war ja das Update zu Spider-Man für die PlayStation. Ja. Und dann gab es ja Spider-Man 2, wo Spider-Man und Miles Morales drin vorkommen. Und da ist erst Kraven the Hunter der Hauptbösewicht. Und dann stellt sich aber raus, nein, es kommt nochmal eine gigantische... Ich glaube, Venom war dann irgendwie noch Teil des Ganzen. Ich habe es durchgespielt, aber mir ist Kraven the Hunter tatsächlich mehr im Kopf geblieben als diese Symbionten-Geschichte. Geschichte dahinter, weil Kraven da tatsächlich diese Figur ist, die ich auch kannte, von der ich auch gehört hatte. Ne? So ein Jäger, der gleichzeitig ein Killer ist, der irgendwie tierische Aspekte besitzt. Also irgendwie, ne, er hat die Sinnesschärfe einer Katze, er hat aber auch die Stärke eines Löwen oder
ein Adlerauge.
Ja, irgendwie sowas, ne? Ohne das jetzt konkret zu erklären. Aber eigentlich ist er jemand wie so ein Captain Ahab zu Lande, der nach seinem Moby Dick sucht. Und Moby Dick ist in diesem Fall Spider-Man, die Kreatur, die er niemals erlegen konnte. Und er ist jetzt regelrecht manisch auf der Jagd und bewegt alle Kräfte.
Deine Geschichte klingt viel besser als der Film.
Genau. Und ja, das ist auch die Geschichte von Kraven the Hunter. Ne? Und es gibt da auch so, ich glaube, Kravens letzte Jagd ist so eines der bekanntesten Comics um ihn herum. Das ist so wie Old Man Logan, also eine eher als alte Version seiner selbst. Und da gibt es Geschichten, die man hätte verfilmen können. Und man hat sich jetzt geeinigt auf eine, bei dem ich sagen muss, dass Aaron Taylor-Johnson als Kraven noch die uninteressanteste Figur von allen ist. Am meisten hat man noch wahrscheinlich Spaß, wenn wann immer Russell Crowe auf der Leinwand ist und seinen schlechten russischen Akzent zum Besten gibt. Es ist tragisch.
Never show fear. Don't be afraid of death.
Yeah. Fear is not good. Ich fand es so schade, weil ich mehr hätte erwarten wollen. So Aaron Taylor-Johnson ist ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag. Wahrscheinlich noch mehr als meine Frau. Ich muss es immer wieder erwähnen, es sticht zu sehr. Ich finde den stark, der hat viel Präsenz, aber hier kann er überhaupt nicht punkten. Ich finde, der kriegt wenig Screentime, mit der er irgendwas anfangen kann. Er wird nicht wirklich charakterisiert, dieses Manische, was die Figur eigentlich hat. Dieses, ne, ich bin auf der Jagd, ich will was erlegen. Er sagt das, aber es wird nicht erspürbar. Und was halt vor allen Dingen nicht erspürbar wird, ist, dass das alles Figuren sind, also Morbius, Madame Web, Venom und jetzt eher, das sind ja Bösewichte. Das sind ja Leute, die eigentlich Dreck am Stecken haben. Und hier wird dann wieder sowas draus gemacht, dass er dann die Bösen, die er tötet, die sind natürlich alle selber böse. Die sind viel böser. Also ist es dann wieder gerechtfertigt und das macht keinen Sinn. Und das ist dann, also die Figurenzeichnung allein, und da sind wir noch gar nicht bei den technischen Aspekten gewesen, weil der
ist doch technisch einwandfrei, der Film.
Ja. Ja. Was ich geliebt habe, ist das ADR.
Was richtig traurig ist, es gibt tatsächlich, finde ich, in Kraven the Hunter ja gar nicht mal schlecht gemachte Stunt-Szenen. In einem Auto zum Beispiel quer durch London, Oder es gibt auch mal ein echtes Feuer, was nicht animiert ist. Mhm. Dann sehen aber die Scheißeffekte noch so viel schlimmer aus auf einmal, wenn sich da wirklich Mühe gegeben wurde. Aaron Taylor Johnson kriegt seine Arme nicht an den Körper ran. Das finde ich auch geil.
Ja.
In jeder Pose dreht er sich immer bedeutungsschwanger in die Kamera. Und ich denke mir so, er hat aber auch gar nichts zu erzählen. Nein. Sein Bruder ist eine Figur, die wird als emotionaler MacGuffin genutzt. Den gilt es zu beschützen. Der macht dann irgendwann auch eine Wandlung durch, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt her? Also sie wissen eigentlich schon, dass sie dieses Franchise an die Wand fahren, bauen aber noch genug Charaktere ein, um irgendwie dann weiterzuerzählen für irgendeinen Fall, der nie eintritt. Dann gibt es neben dem Bösewicht, der ultra dünn geschrieben ist, Rhino, noch einen weirden Sidequest-nervtötenden Typen, der ganz toll bis drei zählen kann, wo ich dann beim vierten oder fünften Mal denke, oh, ich hab's ja jetzt verstanden.
Der Foreigner, ja, auch noch so ein also Bösewicht, wirklich, der einfach so...
Der hypnotisiert halt Leute.
Und das sind so alles so Leute wie Christopher Abbott zum Beispiel, der zuletzt in Poor Things zum Beispiel gut aufgespielt hatte oder den ich in dem großartigen Possessor ziemlich gut fand. Du hast Alessandro Nivola zum Beispiel, der, bei dem hatte ich noch das Gefühl, der spielt den Rhino, der weiß, in welchem Film er ist. Der spielt das so drüber, dass ich dachte, das ja genau, das ist so eine Trash-Nummer, die der dann da abfährt, weil alle anderen sind so trashig, gerade wie Russell Crowe auch mit seinem Akzent. Die aber spielen es so ernst runter, ne? Und ich weiß nicht, ob es da mal eine Version gab, oder da gab es ganz sicher mal eine Version, die anders gewesen ist. Ich hatte nämlich, als ich die Kritik geschnitten hatte, habe ich dann die alten Trailer verbaut. Und was dann mal wieder auffällt, ist, dass ganz, ganz viele Szenen in den Trailern sind, die nicht im Film sind. Und da merkt man sehr deutlich, was die Gerüchteküche auch bestätigt. Das ist ein Film, bei dem Sony mittendrin offenbar, ich glaube so, das muss dieses Jahr gewesen sein. Die hatten den ja verschoben vom letzten auf dieses Jahr und dann nochmal von April auf Dezember. Und ich vermute, das haben sie ja gemacht, als Madame Web dann gerade gegen die Wand gelaufen ist. Ich vermute, dass sie dann einfach kalte Füße bekommen haben und gesagt haben, wir drehen nochmal um. Und da sind so viele Nachdrehs passiert, dass du ja jetzt hier merkst, zum Teil Figuren sagen etwas, aber die Münder bewegen sich nicht. Das ADR ist so kaputt zum Teil oder so falsch. Du merkst richtig die Nähte, wo sie neue Szenen reingepresst haben und dann ergibt halt ganz vieles keinen Sinn. So richtig raus war ich ganz am Anfang, als wir in Afrika sind und dann kommt die Großmutter von Calypso und sagt so, Calypso! Und die sitzt gerade da mit ihren Karten, mit ihren Wahrsagerkarten. Calypso! Halt sagt sie wieder den Namen, damit ich dann auch verstehe, ah, das ist also, die heißt also Calypso. Danke nochmal fürs Erwähnen. Diese Wahrsagerkarten, die du da hast, die sagen die Zukunft voraus. Und übrigens, hier ist ein Mittel. Dieses Mittel ist echt krass und wichtig. Wenn du das irgendjemandem gibst, dann wird der geheilt. Und sie guckt die Großmutter an, aber Großmutter, Calypso, das ist unsere Bestimmung. Schnitt irgendwo anders. Ich dachte so, hä, was war das denn jetzt gerade? Einfach so, also da müssen sie Exposition nochmal extra reingeschnitten haben, weil irgendwie der Übergang, den sie vermutlich vor den Nachdrehs drin hatten, nicht mehr gepasst hat. Das ist die Szene, wo das ADR auch am deutlichsten nicht passt. Während die Großmutter redet, bewegt sie ihren Mund einfach gar nicht oder redet einen völlig anderen Satz. Und dann sehen wir den jungen Sergej, wie heißt der?
Sergej Kravinov.
Kravinov auf der Jagd, er wird verletzt und dann ist plötzlich Calypso in einem Busch, weil weiß man nicht. Und dann hat sie dieses Mittel dabei und sagt so, das mache ich jetzt. Und das ist ja völlig absurd. Es ist hanebüchend.
Du hast auch zum Beispiel... An dieser Szene liegt ein Löwe mit einer Schusswunde am Boden.
Ja.
Und dann zoomt die Kamera auf das Blut, was dort austritt. Aber das tritt nicht wirklich aus. Es fließt nicht so ein bisschen Blut an der Schusswunde. Und du siehst da drin, wie es so wabert, wie so kleine Wellen. Und du siehst, wie so ein Ozeanwelleneffekt auf dieses Blut gelegt wurde. Und ich dachte, das sieht so scheiße aus. Du hast
alle
davor,
Tiere
du
sehen
hast
scheiße.
Am Anfang,
es gibt kein einziges echtes Tier.
Der erste Löwe, der geht noch okay einigermaßen, aber nicht mehr, wenn man Mufasa gesehen hat danach.
Ja.
Ganz schlimm ist so eine Büffelherde, die wirklich, das ist ganz übel. Aber auch am Anfang, es gibt so, Craven ist am Anfang in einem Gefängnis. Und er springt dann so die Wände lang und irgendwann ist einfach Hardcut auf. Er ist in der sibirischen Tundra Eis und denkst so, hä? Was lag denn jetzt dazwischen? Und das wirkt total verloren. Also dieser ganze Film ist, das weiß auch Sony selber. Das ist wirklich, wirklich...
Also wer da rauskommt und sagt so, das ist ein toller Film. Ich kann das... Ich kann das noch nachvollziehen. Ich kann
gibt es so Leute?
Es gibt so Leute, ja. Also wenn das irgendwie, ne, Kinobesucher XY, der halt nur zweimal ins Kino geht pro Jahr, ne, wenn der dann sagt so, ja, habe ich mich unterhalten gefühlt, so, dann sei es drum, ne, dann möchte man das dem gar nicht vorwerfen, weil Geschmäcker sind verschieden und dann ist dann ja vielleicht auch einfach nicht die Expertise da. Aber
vielleicht hatte der auch einfach noch eine funktionierende Sitzlehne und so.
Ja, Aber wenn du als Profi da rauskommst und diese ganzen technischen Unzulänglichkeiten und vor allen Dingen dieses, also wenn du da nicht begreifst, dass da einfach ein frankensteinisches Monster aus ganz vielen zusammengesetzten Szenen, die in Nachdrehs und durch interne Querelen, die es dann gab, so einfach zusammengepfercht wurden, wenn du das nicht siehst, dann bist du Teil des Problems. Und das Problem ist, dass solche Filme halt immer häufiger ins Kino kommen, weil ich finde das halt so schade, dass ich hatte da gestern erst drüber, bei Carry On, als ich den geguckt habe, dachte ich so, ja, das ist so aus einer Zeit. Ne, du bist ins Kino gegangen 1991 und hast dann Terminator 2 gesehen und dann war klar, ey, das ist jetzt der beste Film des Jahres, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Wenn du 1988 ins Kino gegangen bist zu Ghostbusters oder Ghostbusters 2, dann waren das Filme, über die wir heute noch reden. Heute gehst du ins Kino, ich habe in meiner besten Liste des Jahres nicht einen einzigen Blockbuster, außer jetzt, sagen wir mal, vielleicht der wilde
Dune,
Roboter.
Vielleicht Dune Part 2?
Ja,
vielleicht.
Der ist noch der beste Blockbuster-Film des Jahres. Ja. Neben sowas wie Der wilde Roboter. Und das ist es aber gewesen. Und das ist tragisch. Also aus dieser ganzen Riege kommt irgendwie nichts mehr hervor, wo man sagen kann, man kann sich auf diese 150 Millionen, 250 Millionen Dollar Filme noch verlassen. Was das, ne, ich habe in meiner Kritik hatte ich darüber geredet, dass es früher ja schon allein deswegen nicht gegangen wäre. Es gab ja nur das Kino-Auswertungsfenster und das Heimkino-Auswertungsfenster. Wenn du im Kino nicht funktioniert hast, weil du so scheiße warst, dass die Leute nicht reingehen wollten, dann hat sich das auch im Heimkino gezeigt, weil warum sollte sich jemand von einem Mistfilm eine Videokassette oder eine DVD kaufen?
Also es gibt natürlich ikonische Ausnahmen, ne, wie Fight Club oder Die Verurteilten oder.
Genau,
es gibt so ein paar
die dann
ikonische
erst hinterher,
Ausnahmen,
im Heimkino durch Mundpropaganda wachsen. Aber es gibt ja jetzt gerade dieses Jahr zum Beispiel in diesen Blockbuster-Foren und in den Boxoffice-Foren, in denen ich mich herumtreibe, zum Beispiel die Frage, ist Red One zum Beispiel ein Flop oder nicht? Ne, weil der ist in den Kinokassen extrem gescheitert, aber war ja eigentlich nur für ein kurzes Auswertungsfenster gedacht und läuft ja jetzt bereits auf Amazon Prime. Und da muss man halt sagen, wenn Prime einfach nur Content für die Plattform will, dann haben sie den. Ne? Und wenn das vielleicht ein paar Abos generiert, dann ist das für die möglicherweise ein Erfolg. Und das ist krass. Ne? Du kriegst einen Film ins Kino, der super schäbig ist, bei dem du aber das Gefühl hast, so ist der eigentlich noch gemacht worden, damit er mir als Zuschauer gefällt, oder ist der eigentlich nur da, damit so eine Abo-Maschinerie am Laufen gehalten wird?
Das Kino ist halt nur noch eine Leinwand. Für eine ganze Strategie in Hollywood ist Kino nur eine Zwischenstation, wo Filme nicht profitabel sein müssen, sondern fast mehr eine Werbeplattform sind.
Ja, ja.
Und dann gibt es Regisseure, die werden dabei nicht mitmachen. Und ich hoffe, das konsolidiert sich irgendwann in eine bestimmte Richtung. Und wir werden es die Woche zum Beispiel sehen. Der Superman-Trailer kommt Donnerstag raus. Mhm. 15 Uhr. Also das heißt, wenn ihr jetzt ganz frisch den Podcast hört, kann sein, dass in den nächsten Minuten der Superman-Trailer kommt. Das dürfte ja ein interessanter Blick in so eine neue Ära sein von Helden. Kriegt da jemand anders eine Kurve? So ein Gespür für zumindest einen Blockbuster nächstes Jahr, wobei der soll sehr weird sein. Es soll erstmal nur um den Hund gehen, ne?
Ja?
Es soll erstmal nur um Kalyp.
Im Trailer meinst du?
Ja, ja. Er hat schon gesagt, das wird ein so weirder Trailer, das ganze Superman-Genre hat noch nie so einen komischen, merkwürdigen Trailer gesehen. Superman soll nicht zu sehen sein, es soll nur um, wie heißt er denn, Kalyp?
Krypto.
Ich bin die ganze Zeit bei diesem Eis hängen geblieben. Wie hieß das? Du hast Kalypso gesagt, Kalypo heißt das Eis, ne? Jetzt will ich da hängen geblieben.
Kalypo.
Kalypo. Krypto. Es soll anscheinend im Trailer nur um Krypto gehen. Weiß ich nicht. Aha. Schauen wir mal. Aber ja, dieses Jahr, du merkst halt, diese ganze Franchise-Maschinerie und noch ein Teil, Mufasa, ist letztendlich auch nur eine Fortsetzung als Prequel getarnt zu einem 1,6 Milliarden Dollar Film. Und manche Sachen funktionieren davon und andere nicht, aber mutig und Seele findet man beides nicht mehr so oft.
Ich glaube nicht so richtig daran, dass sich das konsolidieren wird, weil ich meine, die Leute wollen halt, ne, die gehen nicht mehr ins Kino. Die sagen sich so, ist mir zu teuer, ist mir zu blöd, die Leute sind blöd, was soll ich da? Aber sie wollen ja trotzdem unterhalten werden. Und deswegen schließt schon jeder irgendwie ein Netflix-Abo ab. Oder, ne,
aber sie gehen ja nicht mehr ins Kino. Die Zahlen sind ja dieses Jahr mit wenigen Filmen ziemlich gut. Ich denke, nächstes und übernächstes Jahr.
Ja, aber hier in Deutschland sind sie ja
anders aus.
Sind sie ja, also von gut kann man ja nicht reden.
Naja,
wir sind
den
ja
Bayern
nicht mehr in der Nähe von den Zahlen, die Kino früher
aber
hier
das liegt
hat.
Daran, dass junge Leute ohnehin nie ins Kino gegangen sind und alte nach Corona nicht mehr gehen. Weil sie einfach auch Angst haben vor so Orten, die dann voll mit Leuten sind, die sie dann vielleicht vollkeimen können.
Sind junge Leute nicht ins Kino?
Junge Leute sind schwer anzusprechen in Deutschland. Ja, ja, schwer anzusprechen. Auch wegen letztendlich so Leuten wie wir als YouTuber, die haben woanders ihre mediale Freizeit, die sie verbringen. Junge Leute sind schwer anzusprechen. Du hast dann oft die Kinder, deswegen siehst du, dass die Schule der magischen Tiere gut funktioniert, dass Vajana gut funktioniert, Inside Out funktioniert. Aber dann so irgendwann wird es echt schwierig.
Mhm. Wir beobachten das weiter.
Wir beobachten das weiter. Also Kraven the Hunter, mal gucken, wie lange der überhaupt noch in Kinos läuft. Der wird auf jeden Fall keine großen Leinwände blockieren, ja, denn die wird bestimmt ab diese Woche. Übrigens, Fun Fact, in den USA hat Interstellar mehr eingespielt als Kraven the Hunter auf den IMAX-Leinwänden.
Letzte Woche. Ja, ja, dieses Jahr.
Die hatte Rerun Interstellar und hat mehr Geld verdient auf den IMAX-Leinwänden.
Dieses Jahr sind einige Reruns so gut gelaufen in den USA, dass man sich fragen muss, warum machen das die Kinos nicht häufiger? Das ist gerade eine Debatte, die in den USA, weil hier in Deutschland gibt es das ja schon auch regelmäßig.
Ich hätte auch mal überlegt, ob wir so eine Reihe machen, wo du und ich uns einfach Filme angucken und dann können die Leute Tickets mitkaufen, ob wir uns das UCI oder so schnappen und sagen, pass mal auf, wir gucken einfach Filmklassiker, ja, so auf die wir Lust haben, die wir nie im Kino gesehen haben oder mal wieder im Kino sehen wollen und das kündigen wir dann, das können wir uns ja beide überlegen, habe ich mir überlegt, so für die Zukunft, wenn ich ein bisschen ins Vaterwerden reingekommen bin und dann können wir uns so, sagen wir mal, 4 Monate im Voraus überlegen, also ist mal ein fester Tag, eine Abendvorstellung, was auch immer und dann sagen wir, die Filme, abwechselnd mal, wen können wir die aussuchen und dann sind wir beide aber so gut wie immer da und gucken mit allen anderen und das Kino hat dann dadurch wahrscheinlich einen vollen Saal garantiert.
Machen so einen kleinen Talk noch zu dem Film.
Das muss man nicht unbedingt, aber kann man. Aber ich fand das eigentlich mal so eine süße, intime Sache, wo die Leute auch wirklich nur ihr Kinoticket und Popcorn und so, wo jetzt kein Geld verdienen, und einfach so für uns. Habe ich mir überlegt.
Mhm, finde ich gut.
Ja, ich glaube, wir das mal irgendwann angehen wollen, wenn wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist.
Ja.
Weil,
wann wird bei uns jemals Ruhe einkehren? Frage.
Ach, ich glaube, im nächsten Jahr wird es besser. Guck mal, ich bin jetzt Vater geworden. Das hat sich dann hoffentlich mal ein bisschen eingespielt, alles, wie es muss. Bei dir? Nach, also wenn ich bei Miro einkehrt, dann kriege ich dich auch beruhigt.
Ich hatte die Tage mit meiner Managerin gesprochen und die meinte so, es ist ja bei dir immer chaotisch, aber zumindest kann man sich darauf verlassen, dass es wirklich auch durchgehend und immer so ist. Es ist nie ruhig. Das fand ich schön, dass es zumindest auch nach außen so ankommt. Aber wenn wir schon bei krass tollen Blockbustern sind.
Ja.
Lieblingsfilm der König der Löwen. Jetzt die lang ersehnte Fortsetzung.
Vorgeschichte.
Obwohl, es gibt ja die Fortsetzung. Wie viele VHS?
Nö, es existiert für mich nicht.
Existiert nicht.
Ich habe einen Nachbarn, kennst du, André? Hm. Ich habe dem auch so gesagt, dass Teil 2 und 3 existiert nicht und sein Kind guckt immer super gern diese Teile und hat, stellt sich vor, wie ich das Kind immer beleidige, weil es diese Filme mag. Nein, es gibt den ersten König der Löwen von 94 mit 2 Oscars für die Filmmusik und den besten Song.
Mhm.
Und dann gab es diesen 2019er Version.
Welcher Song war das? Can You Feel the Love Tonight oder Circle of Life? Weil ich liebe ja
Can You Feel. Ja, Elton John ist es.
Ja, ja, aber welcher Song hat denn gewonnen? Weißt du nicht mehr? So ein Fan bist du also.
Da ich mag alle Songs.
Hab das live gehört hier. Aber das muss man mal sagen. Als wir gestern Mufasa geguckt haben, habe ich auf diesen Song gewartet, diesen einen. Wo ich dachte so, es muss ja jetzt nicht so sein, dass da Circle of Life, Can You Feel the Love Tonight. Wie hieß dieser eine?
Welchen hast du gewartet?
Na, einen,
Hakuna
der nur
Matata.
Hakuna. Einen, dann, der nur dann, in die Nähe von...
I just can't wait to be king. Oh, ich will ja jetzt gleich König sein.
Genau.
Dann gab es den Morgenreport, aber der war in der Extended-Version. Der ist eigentlich blöd. Aber auch da hat Mufasa Bezug drauf genommen. Hast du das überhaupt gemerkt? Wahrscheinlich nicht, weil du das nicht im Kopf hast. Zazu kommt ja einmal angeflogen und sagt, ich habe einen Report. Und sagt, es ist hell.
Ja.
Und deswegen gab es so einen Lacher auch im Saal. Aber das wissen nur die Leute, die wissen, dass es einen eigenen Song gab in der Extended Version. Das ist der Morgenreport, weil der halt so eine 3-Minuten-Nummer aufmacht und erzählt, was ist morgens passiert, weil er dem König ja immer berichtet, was ist bis jetzt passiert.
Ja.
So, und deswegen war das halt ein Gag, wo ich mir dachte, der kommt doch da den Leuten nicht an.
Wir hatten es ja letzte Woche erst mit Musicals und hier war es so, dass bei der ersten Musiknummer, die heißt Melele. Da geht es nämlich um ein entferntes Land. Die Eltern vom kleinen Baby Mufasa sagen nämlich zu ihm, Mensch Mufasa, guck mal da hinten, wo die Sonne scheint, dahinter, hinter der Sonne ist Melele. Das Land, wo, krass, das sagen sie so. Und dann stimmen sie an zu einem Song, der mir richtig gut gefallen hat. Ne? Wo ich dachte, oh, und dann kamen die Schmetterlinge, wo ich dachte, wo kommen die denn jetzt da in der Savanne her? Aber hey, okay. Und alles war bunt und sie tanzen so rum und dann melelelelelele. Das war cool. Oder ich dachte so, hat der Film tatsächlich Musiknummern, die sich ins Gedächtnis einbrennen werden? Und dann stellt sich heraus, nein, das war die erste und letzte Musiknummer, die in irgendeiner Form im Kopf bleiben könnte. Ist sie nicht, muss ich klar sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das ist so ein Klassiker wie Hakuna Matata oder Can You Feel the Love Tonight. Das war noch der beste Song und alle anderen sind so viel schlechter. Und dann dachte ich so, oh Mann, das ist so, nicht mal einen Song kriegen sie hin, der irgendwie da ranreichen kann.
Also ich mochte zwei andere, die auch nicht für mich ranreichen. Einmal ging es um Brüder und einmal ging es um, wenn man weit geht, dann sollte man in Gesellschaft gehen, wenn man schnell geht, alleine. Aber im Grunde gibt es zwei Worte, die beschreiben ziemlich genau, wie sich Mufasa anfühlt, nämlich Hakuna Mufasa. Das zeigt für mich also sehr genau, dass dieser Film, wie sehr er sich eigentlich an dem Original bereichert und versucht, auf dieser Nostalgie zu reiten. Wenn du Dave Metzgers Musik hörst, macht die ganze Zeit bei mir nichts, bis dann Hans Zimmers Musik kommt.
Ja, ja.
Und dann habe ich jedes Mal Gänsehaut und der Film speist sich so durch Nostalgie. Schon im Trailer sehen wir, wie Tucker mit seinen Krallen in die Pfoten von Mufasa greift. Und auch das wird mehrfach im Film aufgegriffen.
Ja, das ist der Bruder von Mufasa.
Die wollen Bruder sein.
Du hast die Geschichte
sein.
Noch nicht erzählt.
Die sind, ja, okay. Erzähl mal die Geschichte. Simba wächst zusammen mit seinen Eltern auf, ist glücklich und die sagen, erzähl ihm von diesem Müllele, diesem tollen Ort und es gibt eine Trockenzeit und diese Trockenzeit Mufasa. Zum Glück kommt irgendwann, bei dieser Trockenperiode kommt irgendwann tatsächlich mal Regen und das führt aber dann gleichzeitig zu einer Katastrophe und Mufasa ist plötzlich auf sich alleine gestellt und trifft da auf Tucker, einen anderen Löwenjungen. Der hat sich schon immer einen Bruder gewünscht, aber in deren Rudel ist Mufasa nicht unbedingt so beliebt. Der bekommt aber seine Chance, sich zu beweisen und gleichzeitig wird es dazu führen, dass Tucker und Mufasa gejagt von wem anderen ihren Platz im ewigen Kreis des Lebens finden müssen. Natürlich nicht allein, darunter Gefährten wie der junge Zazu oder der junge Rafiki oder vielleicht auch noch mehr. Und damit ahnt ihr schon, das ist im Grunde die Geschichte des Originals. Ein einzelner Löwe muss weg, hat neue Freunde, mit denen er irgendwie aufwächst
geht
und, wird
ins
sich irgendwann seiner, und wird sich irgendwann einer Verantwortung stellen müssen. Das ist wenig originell. Ne? Man bringt hier diese Bruderebene mit rein. Die finde ich aber teilweise deswegen so geschenkt, weil es gibt hier eine Figur in dem Film, die ihre eigenen Schwächen auf die Stärken der anderen projiziert und sie dafür verantwortlich macht, dass sie selbst so ein Unvermögen hat. Mhm. Das ist so ein ganz schwach geschriebener Konflikt, aufgrund dessen aber der gesamte Film sich entwickelt. Dann sind 90% der Figuren alle bekannt. Aus König der Löwen. Und weil du die Konstellation kennst, weil es ein Prequel ist, wie denn im Original, wer mit wem zu tun hat, kannst dich nicht überraschen, wohin dieser Film hier gehen muss. Und das hat mich total genervt. Ich wusste nicht, ob als eine Figur auftauchte, klar ist, wer das ist. Ich drehte mich jetzt zu dir rüber und meinte, das ist so und so. Du wusstest nicht, wer das ist.
Mir
ne?
war sofort klar, wer das sein muss.
Nee, also jetzt mal im Ernst. Wusstest du?
Ich kannte den Namen nicht.
Okay. Aber du wusstest
aber ich wusste,
sofort.
Es muss natürlich die Figur sein, die dazu führt, dass wir dann im Original Simba bekommen. Punkt. Also es ist ganz eindeutig.
Und dann
auch wer Tucker ist letzten Endes, das siehst du ja im Trailer schon und da ist sehr deutlich klar.
Und dann lenkt also, der ganze Film sich in so Bahnen, wo er überhaupt nicht überraschen kann und er ist, klar, König der Löwen ist mit seiner Schluchtszene vielleicht auch für viele Kinder traumatisch, aber er hat nicht ansatzweise den Mut oder die Seele auch mal so tiefe Wunden zu hinterlassen bei einem vielleicht auch jungen Publikum und ich finde den nicht mutig und der hat keine eigene Seele, der speist sich viel durch Nostalgie, hat aber, finde ich, immer wieder ganz nette Musik. Er sieht sehr gut animiert aus. Also bis auf zwei Nilpferde, die mir am Anfang so irgendwie unfertig aussahen, finde ich, dass der gut aussieht. Das war ich gespannt, was du sagst.
Boah, ich war mir immer unsicher. Ich finde so dieser Stil, der macht nichts mit mir. Ich finde das so seltsam, dass wir die alte Zeichentrickkunst ersetzt haben durch hochrealistische CGI-Animationen, die aber trotzdem immer irgendwie off wirkt. Und ich finde, was mir hier besonders auffällt, weil die Kamera ist auch so schwerelos und kreist ständig um Bäume herum. Du hast sehr das Gefühl, dass du dich in so einer 3D-Box befindest. Gerade ganz am Anfang gibt es eine Szene, Mufasa ist so im Wasser und wird gegen so einen Damm gedrückt. Und dann kommt ein Elefant, der diesen Damm einreißt. Dadurch wird Mufasa in die Luft geschleudert, um dann irgendwie im Fluss zu landen. Und die Kamera dreht sich dabei auf eine Art und Weise, wo du das Gefühl hast, das wirkt gerade wie ja, der Matrix-Shot, ja, wie diese Kamera-Bullet-Time-Nummer. Und du merkst, dass der Himmel eine Skybox ist in dem Moment, dass alles irgendwie sehr, ne, es wirkt alles sehr plastisch. Es sieht immer wieder, wo ich denke, so gerade die Beleuchtung, also generell die Lichteffekte, Schatten etc., das ist so krass, wie gut das geworden ist, aber es wirkt trotzdem unecht. Wenn du den Tieren in die Augen guckst, es sieht fantastisch aus, gerade die Haare. Ne, es gibt eine Szene, Rafiki wird so nass, aber nur so die unteren Teile seines Fells werden nass. Mhm. Dadurch mischen sich nasse Stellen des Fells mit trockenen. Und ich dachte so, krass, also es ist ja irre, wie gut das aussieht. Aber es hat trotzdem so einen Effekt, wo ich immer so ein bisschen...
Dir fehlt halt eine emotionale Komponente. Wenn du dich an König der Löwen erinnerst, als Simba im Zeichentrickfilm in der Schlucht steht und auf einmal kommen die Gnus von oben, da fallen seine Ohren runter und die Augen reißen unnatürlich weit auf, wie du es mit einer Animation von einem Tier nicht machen kannst. Zeichentrick lässt dir aber diese überbordende Emotion zu, dass du diesen Schock und Schreck auch selber erlebst.
Und vor allen Dingen bist du in der Lage bei Zeichentrick, das ist mir gerade auch aufgefallen, bei den Löwen merke ich immer wieder, die sehen austauschbar aus. Also du erkennst im Original König der Löwen, Scar, sieht
viel dunklere
ganz
Mähne
anders aus als ein Mufasa, sieht ganz anders aus als ein junger Simba. Hier ist es so, dass zum Beispiel die Gegenspieler, das sind weiße Löwen. Und diese weißen Löwen, das ist so eine Horde aus weißen Löwen, wo der Oberlöwe, dem sieht man nur an, der ist ein krasser Oberlöwe, weil er halt der größte.
Und weil er auch das einzige Männchen ist, glaube ich.
Aber das ist es auch gewesen. Also ne, es fehlt diese Charakterunterscheidung, die Disney hinbekommt, indem sie diesen Figuren so Kleinigkeiten mitgeben. Diese beiden Hyänen, die Scar im Originalfilm hat, auch die
drei
sind es, ne? Auch die, jede dieser drei Hyänen kannst du unterscheiden. Wenn du die nebeneinander stellst, einen Disney-Fan, der den viel geguckt hat, wird dir die namentlich aufzählen können. Wenn du hier mir drei Löwen nebeneinander stellst, werde ich das nicht hinbekommen. Und das ist ebenfalls ein Grundproblem, was diese Animation hat. Aber ich will mich da gar nicht zu sehr dran festhalten, weil es trotzdem spektakuläre Momente gab. Ich dachte nur die ganze Zeit, irgendwie war es letzte Woche so. Warst du das oder war das Sebastian von Filmstarts, als es um Mufasa ging und ich so meinte, so, boah, ich freue mich da nicht so drauf. Und ich glaube, Sebastian hatte das gesagt, meinte so, ah, bist du sicher? Barry Jenkins, da erwarte ich irgendwas von. Und da dachte ich so, eben gerade nicht. Barry Jenkins hat ja Moonlight gemacht. Und glaube ich, danach, die Filme habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Aber es ist zumindest ein Film, wo man annehmen kann, ne, so wie bei Chloe Zhao war das ja auch so. No Man's Land hatte sie, glaube ich, gemacht, hat dafür einen Oscar bekommen und danach ja Eternals. Du bist mittlerweile an diesem Punkt angekommen, wo diese richtig schönen Indie-Regisseure werden weggesnatcht von den großen Franchise-Mühlen und müssen da dann Filme machen, wo du nichts von deren Handschrift erkennst. Wenn die mir am Ende in der Titlecard gesagt hätten, dass David Cronenberg oder David Fincher diesen Film gedreht hätte, hätte ich gesagt so, interessant, hat man aber nicht gesehen. Du hast keine einzige Handschrift erkannt, sondern das ist halt eigentlich ein Film, der in einem Animationsstudio von irgendeinem Animationssupervisor durchgewunken wurde, was auch immer Barry Jenkins da mitentschieden hat, ich habe es nicht erkannt. Weil hier eigentlich ein Film passiert, der wäre früher, wenn der gezeichnet worden wäre, wäre so, dass der Bösewicht of the Week, dann ist es mal ein weißer Löwe, nächste Folge ist ein roter Löwe oder mal eine böse Hyäne oder was auch immer.
Eine Schlange.
Und dann wird eigentlich dasselbe.
Der hier, ein Honigdachs, das sind die schlimmsten. Das sind wirklich die gefährlichsten Tiere.
Ja, ein Honigdachs.
Hast du noch nie von einem Honey Badger gehört?
Doch, aber nicht so. Ich habe
also diese Tiere, wirklich, davor musst du wegrennen. Die frühstücken gefühlt Skorpione, kämpfen dann mit Kobras, greifen Löwen und Krokodile an und die kriegen auch nicht genug. Das sind die aggroesten Tiere in der Tierwelt. Die legen sich mit jedem und allen an, egal wie groß, giftig oder eklig. Honigdachs, gib dir mal Honigdachs-Encounter auf YouTube. Das sind die krankesten Pisser, die es gibt in der ganzen Tierwelt. Du willst niemals einem Honey Badger begegnen.
Das wäre doch eine Geschichte gewesen, die ich gerne gesehen hätte. Aber stattdessen habe ich eben diese Bösewicht of the Week Story bekommen, wo dann im Grunde viele Elemente einfach nochmal dasselbe sind. Und das ist jetzt die große Vorgeschichte. Ne? Ich merke jedes Mal, wie ich dann denke, so, ja, ist eine Fortsetzung, ja, hat Momente, aber ja, ist eigentlich ein Film, bei dem der Vorgänger über eine Milliarde Dollar eingespielt hat und jetzt wollen sie einfach nur, dass der neue Film auch nochmal über eine Milliarde.
Schielt auch schon wieder auf einen dritten Film, finde ich, am Ende.
Das hat mich zum Beispiel mega genervt. Der Film beginnt nämlich damit, dass Simba seinem Kind sagt so, hier, ich gehe mal kurz auf Reisen und dann bleibt der kleine, wie heißt es?
Rafiki.
Nee, nicht Rafiki, sondern sein Sohn.
Tochter, Kiara.
Kiara bleibt zurück mit Rafiki und mit Simon und Pumba. Die erzählen Geschichten. Timon.
Ja.
Timon und Pumba, die erzählen Geschichten. Ich bin offenbar kein großer Fan von König der Löwen. Die erzählen Geschichten. Und eine dieser Geschichten ist halt diese Vorgeschichte von Mufasa. Und das wird immer wieder aufgebrochen, weil sie zurückkehren zu den beiden. Ne? Dann sagt Kiara plötzlich, das ist wirklich passiert. Und dann sagen Timon und Pumba wieder was unendlich Blödes. Die beiden haben mich extrem
die
genervt. Vor allem, weil Seth Rogen gar nicht geht. Okay. Und dann sagt Rafiki, Mann, seid doch mal still, ich will jetzt weiter erzählen. Und dann erzählt er weiter und dann geht die Geschichte weiter. Und das passiert so 5, 6, 7 Mal und es gibt keinen Grund, dass das drin ist, außer dass Leute sagen, oh, guck mal, da sind die beiden Tiere, die in dem anderen Film auch schon drin sind, den ich kenne. Und wenn die jetzt hier nicht drin gewesen wären, so, hätte man ja im Merchandising-Regal diese Figuren nicht verkaufen können.
So ein bisschen die Struktur wie bei der unendlichen Geschichte, wo wir auch immer wieder zurückschalten, wie er das Buch da liest und es draußen gewittert.
Aber da ist es integraler Bestandteil der Geschichte.
Genau, aber ich wollte die Struktur quasi nochmal so aufgreifen. Ey, am Ende waren wir beide aber auch gemischter Gefühle.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du so klein bist und siehst das, das ist schon ein Abenteuer auf der Leinwand.
Und weil die Emotionen, die angesprochen sind, so urig sind. Also weil sie halt vieles machen, was der König der Löwen auch schon macht. Verrat und
nie so groß. Weißt du, Simba verliert seinen Vater, fühlt sich schuldig, wird verwiesen vom Onkel, er soll nie wieder zurückkehren, lernt Freundschaft kennen, lernt Liebe kennen, lernt dann sich seiner Verantwortung zu stellen und lernt auch seiner Mutter zu gestehen, dass er bis dahin glaubt, er habe seinen Vater ermordet. Also Königsmord durch den Prinzen begangen. Also super große Motive im Grunde, eh nachher der Onkel dann zugibt, dass er es war. Das ist hier alles die Light-Version davon.
Genau, die Light-Version, aber wie stark das im Original gewesen ist, sieht man auch daran, dass selbst die Light-Version davon immer noch Light unterhält. Deswegen ist es so ein Film, wo wir, glaube ich, beide raus sind und gesagt haben, 3 von 5 oder 6 von 10.
Ja, also im Vergleich auf dem gesamten Blockbuster fällt sogar einer der besseren dieses Jahr. Insofern schauen wir mal. Heute sind wir aber hier ganz schön im Quatschen.
Ja. Hast du Secret Level weitergeguckt?
Ich habe 4 Episoden geschafft, dann wurde viel geweint im Hause Hofmann von Nachwuchs und da musste sich gekümmert werden.
Also Secret Level ist gefühlt ohne großes Aufsehen gestartet. Ich dachte, da geht es jetzt richtig rund.
Vielleicht
so wie damals
ist es ein
bei,
Secret Level.
Wie bei, seit 2 Folgen, seit wir hier wieder im Studio sind.
Findest du es schlimm? Findest du es schlimm? Soll ich es lassen?
Nee.
Ich habe eine Nachricht von einem bekommen, er sagt, das ist total albern, kann man in die Tonne treten, die Folge.
Na, es ist, wenn du im Satz bist und dann kommt so ein Wort, wo ich dann denke, so jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen, dann ist manchmal so ein bisschen...
Okay, gut. Aber wir wissen auch, es ist schwer, einen Punkt zu finden, wo du dann eine Pause lässt, dass man rein kann.
Das ist wohl wahr. Vielleicht bin ich das Problem.
Okay, Secret Level.
Zurückgegaslightet.
2x8 Episoden wurden veröffentlicht. Ihr könnt jetzt, oder sind es nochmal 8?
Nee, ich glaube 8 und 7. Es sind insgesamt 15.
15. Das ist so Anthology, ähnlich wie Love, Death and Robots. Geschichten, die so mal 5, mal 10, mal 15 Minuten lang sind.
Ja, vom Love, Death and Robots Team, also Tim Miller und seine Blur Studios sind, glaube ich, die das hauptsächlich gemacht haben. Ich bin da auch rein und hatte erwartet, dass das sowas wie Love, Death and Robots sein würde. Also kurze, mal lange Sachen, die vor allen Dingen inhaltlich all over the place sind. So war es ja bei Love, Death and Robots. Da war die Maßgabe gefühlt irgendwas mit Love, irgendwas mit Death, irgendwas mit Robots. Und das hat dazu geführt, dass du mal Geschichten hattest, wo kleine Zivilisationen im Kühlschrank leben. Horrorgeschichten, mal mit Werwölfen, mal mit, in der letzten Staffel war es irgendwie so Cthulhu-Monster. Du hattest lustige Geschichten.
Die mit dem Wal finde ich immer noch sehr
beeindruckend. Genau, die war in der zweiten Staffel.
Die Staubsaugroboter.
Die war auch in der zweiten Staffel, genau. In der ersten Staffel gab es ein paar Sachen, die ich unglaublich brillant. Ich fand sowieso die erste Staffel unglaublich brillant, weil ich dachte so, boah, sowas gibt's hier gar nicht mehr. Animation, Anthologies, wo du das Gefühl hast, oder so war es ja auch so, Tim Miller hat Geld freigemacht für ganz viele kleine Animationsstudios, die alle mal ihren geistigen Säften freien Lauf lassen durften. Hier bei Secret Level ist es jetzt ganz seltsam, weil es fehlen so ein paar Sachen. Es fehlt dieses mal kurz, mal lang. Die kürzesten Sachen sind 8 Minuten. Da gab es kürzere Sachen bei Love, Death and Robots. Üblicherweise bewegen wir uns im Bereich so von 15, 18 Minuten. Also durchaus eine gewisse Länge.
Kurzfilmniveau.
Aber seltsam ausgewählt. Also du hast Spiele wie New World dabei. Du hast Spiele wie Concord dabei. Falls du von Concord dieses Jahr nicht gehört hast, ist ein Spiel, das ewig nicht released wurde. Dann wurde es released, dann hat es keiner gespielt. Und dann wurde es, ich glaube, das ist das schnellst eingestellte Spiel aller Zeiten gewesen, das innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen wieder eingestellt wurde. Der größte Flop überhaupt. Und du fragst dich zum Teil, was der Grund gewesen, warum ihr manche Spiele gewählt habt. Weil es fehlen übelst viele großartige Klassiker. Du hast zwar Pac-Man dabei, Mega Man dabei, aber es gibt Crossfire in der zweiten Riege, die heute gekommen ist. Also wir nehmen das ja immer dienstags auf und ich habe heute Morgen noch schnell so reingeguckt, was so da ist. Und es sind so Sachen wie Eternum, Playtime. Ey, ich habe von Spielen darin in dieser Anthology noch nie gehört. Und es wirkt leider so ein bisschen so, als wären diese Spots gekauft worden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Studio da gesessen hat und gesagt hat, so, boah, also wisst ihr, wozu wir immer mal schon eine kleine Story machen wollten? Zu Crossfire. Einem Spiel, das eigentlich ein Counter-Strike-Klon ist für den chinesischen Markt. Wo du denkst, so, was ist denn da der Hintergrund gewesen? Und dann guckst du dir diese Stories an und merkst dann auch, ja, eigentlich haben die auch nicht wirklich was zu erzählen. Das meiste ist schießen, 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 ballern, ballern, ballern. Ne, hier fehlt dann leider eben auch so diese Vielseitigkeit, die Love, Death & Robots hatte, wo es auch mal lustig wurde, wo es ja mal schräg, mal richtig bitterböse wurde. Ich erinnere mich, in der ersten Staffel, erinnerst du dich dann noch an, was wenn Hitler, diese What-If-Hitler-Variante, er geht auf die Straße, wird überfahren oder wird von einer Götterspeise eingeschlossen. Ne, sowas gibt's hier gar nicht. Die Sachen, die mir noch am besten gefallen haben, neben einigen die Sachen, die technisch wirklich beeindruckend sind, also gleich der erste Clip ist Dungeons and Dragons. Das ist super. Und der ist schon toll, ne, will ich gar nicht sagen, aber es ehrlich gesagt ist es auch so erwartbar, was da passiert. Ne? Es gibt eine Crew aus 4 Leuten, die ziehen los, erleben ein kurzes Abenteuer, in dem sie einem Drachen gegenüberstehen und dann ist ja schon wieder Schluss. Ne? Das sind ja nur kurze Geschichten. Oder Warhammer 40k, ähnlich beeindruckend, sehr stimmungsvoll auch, aber ehrlich gesagt auch ähnlich erwartbar, was da passiert. Da, wo ich ein bisschen überrascht war, war Pac-Man. Pac-Man erzählt nämlich mal völlig anders. Du denkst jetzt so, das hätte zum Beispiel voll sowas Lustiges sein können, wo so eine kleine Kugel macht, sondern hier ist es anders. Hier erwacht dann eine Kreatur in einem, sie nennen es Maze, aber eigentlich ist es eine Ansammlung von riesigen Welten, wo er alle möglichen Dinge töten soll und wird dann verfolgt von so einer kleinen Kugel, die sich dann als etwas herausstellt, was man auf den ersten Moment hat nicht kommen sehen. Und da dachte ich so, oh, das ist gewagt. Das ist Pac-Man mal auf eine andere Seite Weise gedacht. Auch dieses New World, ein MMO, was, ich glaube, nur eine ganz kleine Fanbase hat. Ich habe es noch nie gespielt. Man hört davon auch nicht wirklich was. Da spricht Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle. Ein König, der auf dieser Insel ankommt und dann da nicht wieder runterkommt und unbedingt mit dem dort residierenden König sich battlen will. Er will nämlich König sein. Und das ist super lustig. Da habe ich gelacht und am Ende hat es dann noch eine schöne Moral der Geschichte. Und da merkst du, diese 18 Minuten werden für einen schönen runden Bogen genutzt, der mir sehr gefallen hat. Aber der Rest ist, Crossfire sind so zwei Autos fahren nebeneinander und dann schießen die einen von links nach rechts und dann ist in Armored Core, ist Keanu Reeves kommt da ja drin vor, der setzt sich in Roboter und schießt auf andere Roboter und es ist ganz viel super düster. Ne? Unreal Tournament zum Beispiel ist genau das, was man erwarten kann. Super düster auch und dann sagt jemand Headshot, so wie aus den Spielen. Da haben sie die Soundfiles einfach rauskopiert und da dachte ich so, ah, das ist aber wenig. Heute Morgen habe ich mir aus der zweiten Riege zum Beispiel Spelunky angeguckt. Spelunky ist ein Roguelike-Spiel, wo du in so Höhlen springst und dann stirbst du immer wieder. Ne? Und in diesem Clip ist es so, da ist dann diese Figur, die sagt dann, ah, ich liebe es dann durch die Höhlen zu laufen, aber ich sterbe ständig und unterhält sich mit einer anderen, die vorher das auch immer gemacht hat, aber in diesen Höhlen, wenn man stirbt, dann erwacht man wieder zum Leben und kann es nochmal probieren. Und es wird so erzählt quasi, Mensch, es geht doch ums Abenteuer, ne? Versuch es doch einfach nochmal. Und das ist eigentlich die Prämisse des Spiels, einfach nochmal als kleine CGI-Sequenz auferzählt, aber das war's, wo ich dann dachte, okay, jetzt habt ihr mir quasi gesagt, was das Spiel ist. Wenn der dritte Teil rauskommt und da ist eine teure CGI-Sequenz für den Anfang, fürs Intro braucht, dann habt ihr jetzt hier eine. Aber ich habe nicht verstanden, was das soll, weil es im Vergleich zu Love, Death & Robots, wo so viele unterschiedliche, gewagte zum Teil Geschichten erzählt wurden, wo du das Gefühl hast, da haben Geschichtenerzähler sich Dinge ausgedacht, ist hier nicht. Also mich hat Secret Level leider enttäuscht. Auf optischer Ebene dachte ich immer wieder so, boah, sieht das krass aus. Also viel besser als Mufasa zum Beispiel. Also die Blur-Studios sind irre, was die können mittlerweile. Tim Miller hat da echt so eine Gruppe an Studios, die viel können. Aber auch da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich bei Love, Death & Robots die Vielfalt der Stilistik nochmal mehr mochte. Hier sieht alles sehr gleich aus. Es gibt Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel Spelunky oder im ersten Part gibt es noch, was war das nochmal? Ich glaube auch Pac-Man sieht ein bisschen anders aus. Aber Sifu sieht auch anders aus. Da geht es um so einen alten Meister, der immer wieder stirbt. Aber da ist zum Beispiel so, auch das ist im Grunde die Prämisse des Spiels. Ne? Da ist es ja so, dass wenn du im Spiel stirbst, wird dein Charakter älter. Und das war's dann. Also da war ich ehrlich gesagt, auf narrativer Ebene ist das nicht viel. Und das ist ein wenig. Also ich hatte, als es angekündigt wurde, gedacht so, oh, wenn die das machen, wenn die diese jungen Writer daran lassen, die sowas wie einen God of War zum Beispiel nehmen oder einen Last of Us und dann erzählen sie eine kleine Geschichte in diesem Universum.
Das lassen ja vielleicht auch die Studios gar nicht zu.
Ja, aber
ne?
Also das macht ja keinen Sinn. Also was ist es dann denn? Also wenn die Studios nicht zulassen, aber wenn die sagen, hier habt ihr unsere Marke Pac-Man.
Vielleicht sind es deswegen eher so kleinere Spiele zum Teil.
Das kann gut sein, aber also ich habe trotzdem, ich möchte ich gar nicht bezweifeln, aber selbst mit diesen kleineren Spielen hätte man mehr anfangen können. Mhm. Ich finde dann, also bevor ich sowas wie diesen Crossfire-Clip mache, mache ich lieber nichts.
Ich habe jetzt erst gemerkt, dass es alles Spiele sein sollen,
ach, das hast
weil
du
ich
die
alle nicht kenne.
Ach so.
Ich habe erst 4 Folgen gesehen. Das erste Dungeons and Dragons war ich okay,
sind
cool.
Alles Videospiele.
Aber dass die 3 danach alles Videospiele sind, habe ich gar nicht mitgeschnitten.
Alles Videospiele. Armored Core, Dungeons and Dragons und Warhammer 40k fallen insofern raus, weil das ja eigentlich Tabletop-Sachen sind, die später zu Videospielen geworden sind. Aber das ist alles Videospiel. Und da dachte ich so, Mann, warum ist da nicht sowas wie Paperboy zum Beispiel? Der Junge, der Zeitungen ausliefert. Oder ne, sowas hätte dann auch mal was Aufgelockertes sein können. So Spiele von damals, die irgendwie, oder My Neighbors Are Zombies oder so, oder Plants vs. Zombies. Ja. Oder, es gibt so viele Sachen,
hallo,
die man
Brotato.
Hätte... Brotato, ja, warum nicht? Eine Kartoffel, die auf Leute schießt, warum nicht? Ne, aber stattdessen habe ich hier ständig Leute, die grimmig gucken und auf andere mit Raketenwerfern schießen. Und das ist leider nicht das,
na toll,
was ich...
Jetzt ist meine Freude, das weiterzugucken.
Wenn, aber
ja schon wieder
aber ganz ehrlich, wenn ihr das wollt, wenn ihr Leute, die grimmig gucken, sehen wollt, die in wirklich grafischer Brillanz auf andere Leute mit Raketenwerfern schießen, dann guckt euch Secret Level an. Ich finde es ein bisschen schade, aber finde es trotzdem empfehlenswert genug, weil der ein oder andere Clip ist dabei, der was kann.
Okay, auf Amazon Prime Video übrigens. Ganz kurz der Spitzname. Hast du der Vorname gesehen?
Robert.
Hast du der Nachname gesehen?
Robert. Was ist das eigentlich für Scheiß? Also was ist das so?
Also der Vorname war, eine Familie kommt zusammen. Mhm. Da hast du auch immer so die Besetzung, Florian David Fitz, Janina Use, Christopher Maria Herbst, Iris Berben, Justus von Donnerling.
Überraschend, dass Florian David
so
Fitz
deutsche,
und Christopher Maria
deutsche,
Herbst in einem
deutsche
Film vorkommen.
Bekannte, die oft vorkommen. Und der erste Teil beruhte noch auf einem französischen Theaterstück, was sehr erfolgreich war, was auch einen französischen Film nach sich zog. Das heißt, da musste man sich noch nicht selbst überlegen. Die Idee ist, die kommen zusammen und einer Teil dieser Familie, ich glaube Weihnachten oder so war es, ist schwanger und sie helfen der Familie, sie wollen ihren Sohn, der geboren wird, gerne Adolf nennen. Und da entbrennt sich dann ein Kammerspiel über, man kann doch sein Kind nicht Adolf nennen. Und darauf basierend quasi kommen dann so Familiengeheimnisse, großes Drama. War wirklich unterhaltsam, der erste Teil. Der zweite war dann schon der Nachname. Ne? Dann dachte man, das ist erfolgreich, jetzt müssen wir irgendwie, dann heiratet ein Teil der Familie, der nicht
wir
sein
würden
darf.
Das Kind gerne
nämlich
Hitler
die
nennen.
Mutter heiratete, glaube ich, eigentlich den Ziehsohn und die haben da was, whatever. Das waren alles so gediegen schon in irgendeiner mediterranen Villa auf dem Land. War schon alles ein bisschen First World Problem mäßig. Und jetzt nach der Nachname kommt der Spitzname. Es geht zu einer Hochzeit in die Alpen, in so ein Luxus-Wellness-Resort. Und auch da geht es dann wieder darum, die Tochter, die
Deine Braut,
die gerne gendern, die sagt so, wir müssen gendern und das und als was identifiziere ich. Da werden so also die Themen der letzten paar Jahre genommen, Corona, MeToo und Gendern und allem drum und dran, um sich dann irgendwie Figuren zu bauen, von denen man denkt, so würden sich junge Leute verhalten, aber irgendwie macht man sich dann auch irgendwie lustig drüber.
Sie, ja,
und der
ja.
eine, der Christoph Maria Herbst, ist sonst mal ein sprachbegabter Professor, der hat sich daneben benommen, deswegen hat er seine Professur verloren, schreibt jetzt aber ein Buch und das macht er aber nicht besonders erfolgreich, während der Typ, den Florian David Fitz spielt, so ein karrieregeiler Typ ist, der unbedingt in den Vorstand will und deswegen nur auf Karriere schaut. Jetzt steht aber die eigene Hochzeit an und seine Frau ist als Schauspielerin bekannt.
Was hat das mit dem Spitznamen zu tun?
Du brauchst ja was. Der Spitzname, warte mal, ganz irgendwo am Ende des Films will jemand, genau, ich glaube, er nennt seine Tochter immer Paulchen und sie wirft ihm vor, das wäre doch eigentlich ein Junge. Wäre ein Mädchen. Du sagst nicht Paulchen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab's vergessen.
Ah,
irgendwas hatte einen Spitznamen. Ja,
also
der Vorname, der Nachname, der Spitzname. So, erster Teil ging es um Vornamen, zweiter Name, es wird geheiratet, deswegen ändert sich ein Nachname. Der Spitzname ist im wirklich Grunde nur eine Behauptung und du siehst so richtig, die haben keine wirklichen Ideen. Sie schmeißen die gleichen Familienmitglieder zusammen, versuchen ein paar neue Konflikte zusammen mit neuen Themen zu mischen, die sie aber nicht verstehen, wie man die verarbeitet. Und dann entsteht so eine 90-minütige, ich finde oft unlustige Sache, die, ja, 10 Leute oder 8 Leute aus verschiedenen Bubbles diskutieren über ein Thema und werden sich nicht einig, ergibt noch keinen guten Film über Konflikte. Fertig.
Ah, ja. Aber dann müsste jetzt
konsequent
ja
schwächer die Trilogie.
Gibt es noch weitere Sachen, die man auf Name ändern, die man jetzt, nee, ne? Damit sind wir doch jetzt durch.
Der Doppelname.
Doppelname.
Der
Mädchenname.
Der
Mädchenname.
Der Geburtsname.
Geburtsname.
Der,
okay,
der,
das war's. Ich glaube, es war's. Ich sag jetzt einfach, es war's.
Das war's. Ist wirklich nicht dolle. Ich habe sie alle drei geguckt.
Und wie fandst du Here?
ein bisschen besser als du. Einfach, weil ich den Cast wirklich gerne mag. Aber dieses Technische, da Bild in Bild und immer überblenden, damit was Nächstes passiert. Du hast jetzt eine Familiengeschichte, aber dann noch drei andere Familien, die es so gar nicht gebraucht hat. Und Tom Hanks spielt einen eigentlich normalen Typen. Das ist ein Film übers Leben. Mal geht's auf, mal geht's ab. Mal erreichen wir Träume nicht, mal sind wir glücklich, mal passiert was Schlimmes. Kannst du machen, ja, aber du merkst gar nichts von dem Glanz, von dem halt ein Robert Zemeckis mal kam. So, was an der Geschichte angeht. Ich meine, das ist Zurück in die Zukunft, der ist Forrest Gump, der ist Cast Away, so, der ist große Filme. Mhm. Ne? Ist eigentlich Robert Zemeckis und davon ist nichts da. Und ich habe mich auch sehr erinnert gefühlt, dass du meintest, dass er diesen technischen Blick, also die Technik steht komplett über jeglicher Form von Storytelling. Und dafür reicht's nicht. Und dabei basiert das Ganze ja noch auf dem Comic. Also da muss ich die Geschichte nicht mehr ausgedacht haben. Ja, ich fand's nicht ganz katastrophal, also 5 Punkte, 2,5 Sterne.
Ja.
So, ich habe es halt so geschaut.
Fertig. Ich fand ihn noch ein bisschen schlechter als du.
Ja, aber lass uns doch noch über Carry On, weil der ist noch aktuell, den müssen wir noch, aber müssen wir auch ein bisschen raffen langsam uns hier.
Ja, da.
Ein also bisschen, bisschen. Ich sag nur ein bisschen.
Für den
David.
Film lassen wir jetzt hier richtig.
Es geht,
mal.
Es geht um deine eigenen Anschlusstermine. Mir ist egal. Ich gehe Wicked schauen danach.
Robert, ich kann dir sagen, es war, als wir den Film angemacht haben, über den ich nichts wusste, den wir nur geguckt haben, weil Carly liebt ja...
Taron Egerton? Jason Bateman?
Nee, nach Aaron Taylor-Johnson, ihr zweiter Kink ist Taron Egerton. Und sie meinte, da ist dieser Film...
Ich muss dir mal von diesen KI-Generatoren ihr so eine Geburtstagsgrußnachricht von Taron Egerton und Aaron Taylor-Johnson generieren.
Hallo, hier sind Taron Egerton und
Carly,
Aaron Taylor-Johnson.
Carly, warten auf dich.
Carly. Wir sind nur für dann haben wir den angeschaltet und dann dachte ich so, hui, Moment... Ist es wieder 1994 und ich komme gerade aus der Videothek, ein Stapel Videokassetten unter dem Arm, habe mich wieder heimlich in die Actionabteilung, für die ich eigentlich zu jung bin, geschlichen und habe da dann gesucht, so nach diesen Stirb-Langsam-Klonen, die es ja damals gab. Sowas wie Passagier 57 mit Wesley Snipes. Ein Mann ist auf einem Flugzeug, was entführt wird, aber er kann mehr als alle anderen und deswegen zeigt er es den Bösewichten. Oder Sudden Death. Mit Jean-Claude Van Damme. Ne? Er geht als Polizist oder ist er Feuerwehrmann? Egal, er geht mit seinem...
Er ist Jean-Claude Van Damme.
Er geht mit seinem Jungen zu einem Eishockeyspiel und dann wollen aber gerade da, ja, eine Terroreinheit nimmt nämlich dieses Stadion ein. Früher hat man sich noch gefragt, warum jetzt dieses Stadion? Ne? Heute weiß man so, ne, das sind halt Terroristen, die sind böse, die machen das, genau solche Sachen halt. Und Jean-Claude Van Damme hat die aber alle rausgeboxt da aus diesem Eishockeystadion. Oder... Alarmstufe Rot mit Steven Seagal. Er ist nämlich ein Koch, aber weißt du, er kann nicht nur mit Kochmessern umgehen, sondern auch mit taktischen Messern.
Mit Kochlöffeln. Also.
Ja, und kämpft gegen Tommy Lee Jones und alle möglichen
aber
anderen
Leute. Aber jetzt haben wir hier einen eigentlich einfachen Typen namens Ethan Kopeck. Der arbeitet am Flughafen. Mhm. Seine Frau, nee, Partnerin, Freundin, frisch schwanger. Also neue Verantwortung, die ansteht, ist eigentlich gar nicht so ambitioniert. Beförderung, Gehaltserhöhung, eigentlich nicht so sein Ding. Sie arbeitet auch am Flughafen, hat sich da schon ein bisschen höher gearbeitet und jetzt sagt er, okay, jetzt muss er mal Verantwortung übernehmen, geht zu seinem Chef und sagt, ich hätte gerne mehr Geld. Er sagt, hör mal zu, Digi, du musst doch erstmal dich ein bisschen beweisen. Und sein Kumpel auf Arbeit sagt noch, weißt du was, du kannst meine Schicht übernehmen, direkt an den Scannern, am Band, am Sicherheitsband.
Beweis dich
und
mal.
Kannst genau zeigen, kannst du das? Und deswegen landet er auf dieser neuen Position, schreibt seiner Freundin schon, ich glaube, ich habe gute Nachrichten. Aber dann passiert's. Er findet, kriegt einen Knopf zugespielt, einen Ohrstecker, den soll er reinstecken. Und dann redet am anderen Ende jemand mit ihm, der ihm sagt, pass mal auf, da kommt ein Passagier mit einem Koffer, der sieht so und so aus und den winkst du durch. Wenn du es nicht machst, stirbt deine Freundin. Und dann stirbt vielleicht auch noch der und der und der und der. Der Koffer, der wird durchgewunken. So.
Und das ist so ein Szenario, das kennt man auch.
Carry On heißt Handgepäck, oder?
Ja, ich glaub schon, genau, Handgepäck, ja. Aber bedeutet natürlich auch dranbleiben, durchhalten. Und ist damit schön doppeldeutig. Hat mich sehr erinnert an, macht natürlich Sinn der Vergleich, Stirb langsam 2 in deiner
und
Kritik.
Drei.
Hast du auch schön den Vergleich zu Simon Says, also dem dritten Teil. Aber ich habe noch den Vergleich zu, kennst du gegen...
Ich bin jedes Mal verwundert, dass du dir das anguckst. Ich weiß, du sagst es immer und du stellst auch unter Beweis. Ich denke so...
Ja.
Warum macht er das?
Weil ich wissen wollte, ich wusste ja nicht, wir haben über den Film noch nicht
wissen,
geredet
wie du
gehabt.
Ihn finden sollst.
Ich wollte wissen, was ich zu sagen habe in meiner Kritik. Nee, kennst du Nick of Time, beziehungsweise Gegen die Zeit? Das ist Johnny Depp, spielt so einen, ich glaube, so einen Banker, der angerufen wird von Christopher Walken und der kriegt da auch die ganze Zeit so Ansagen. Und das ist, glaube ich, so ein Film, der in Echtzeit gedreht wurde. In 90 Minuten muss er Sache X machen, ich glaube, jemanden umbringen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Aber daran hat es mich auch sehr erinnert. Dieses Szenario verengt, ein Mann charismatischer Bösewicht. Es gibt auch diesen Plot-Device, der irgendwie dafür sorgt, dass etwas zeitlich verengt wird. Das ist, dass die Spannung zugespitzt wird. Und dann ein Logikloch nach dem anderen, wo du denkst so, ey, es ist ja irre abstrus, aber mein Gott, macht der Spaß. Ich habe so viel Freude mit Carry On gehabt. Spätestens, wenn er dann am Ende auf diesem Gepäckauto dann so hinter dem Flugzeug herfährt, dachte ich so, ja, das will ich sehen. Das ist 90er-Jahre-Kino.
Oh, du hast Jason Bateman mal ganz anders erlebt.
Ja, ja. Also
du hast ja Ozark nie gesehen, ja, ne?
Nee, habe ich nicht. Also ja, ja. Er spielt hier Jason Bateman als der, ja, es wird in den Trailern auch schon verraten.
Das Reveal ist nach 20 Minuten, aber trotzdem kann man sagen.
Es wird in den Trailern auch schon verraten. Also es ist leider, weil ich wusste es nicht, ich habe es nicht gesehen, deswegen dachte ich so, oh, Jason Bateman spielt hier mit und das hat Spaß gemacht. Der ist immer wieder völlig abstrus. Du denkst dann ab der Hälfte so, was war, warum? Aber Taron Egerton ist ein toller Schauspieler.
Er hält auch das Tempo so hoch, dass das nicht so schlimm ist, dass man da so rüber holpert.
Er ist primitiv, aber er ist nie dämlich. Und er ist,
das bin du.
Das finde ich schön. Finde ich ein schöner Vergleich. Er hat gute Action. Er ist schön zugespitzt. Der Bösewicht ist nicht uninteressant, sondern echt charismatisch. Funktioniert. Ist ein schöner Gegenpart zu unserem Helden, der auch genau so viel Hintergrund bekommt, dass ich das Gefühl habe, yo. Ne, und Taron Egerton ist dann die richtige Wahl als Schauspieler, um das auszufüllen.
Diese FBI-Nummer hätte ich nicht gebraucht, dieses größere Denken.
Ja, genau.
Also es verpasst ihm so einen größeren Rahmen, aber eigentlich sind wir ja am Flughafen, um es klar zu halten.
Es führt dann noch den Polizisten-Sidekick ein, den es in diesen Filmen ja auch immer wieder braucht, damit dann am Ende in dem Shot, den jeder dieser Filme hat, wo dann die Polizeiautos im Kreis stehen, die Kamera fährt dann von oben von so einer Kransituation runter, da sitzt dann unser Held, wird gerade verarztet und dann kommt der Polizist nochmal ran. Das haben sie richtig gut gemacht. Vielleicht können wir sie bei uns im Polizeirevier ja nochmal gebrauchen. Und dann guckt er zu seiner Frau und sie zu ihm. Und die Polizistin geht dann weg. Und du denkst so, ja, wie in jedem dieser Filme. Und da muss ich sagen, als jemand, der von diesen Jean Colette Sarah Filmen nicht einen gesehen hat, also weder The Commuter noch Nonstop.
Du hast doch Black Adam und Jungle Cruise gesehen.
Ja gut, aber das sind ja nun wirklich die beiden Filme, bei denen man...
Aber sind ja nun Filme von ihm.
Ja, aber er hat ja vorher genau solche Filme...
Ja, ja, ja. Unknown Identity hast du auch nicht gesehen?
Nee, mehrere Leute haben mir gesagt, so, das hat der vorher schon gemacht, aber sind die alle so?
Nonstop, Run All Night, ja, das ist immer...
Run All Night habe ich gesehen,
das ist immer
den
so,
mochte ich.
Das ist immer so... Nicht so, dass man sagen würde, den musst du sehen, aber nicht so, dass man sagen würde, der ist ja schlecht.
Ja.
Der ist immer so auf diesem, so wie wenn du abends denkst dir kurz, man könnte vielleicht immer wieder bei Burger King essen. wo du weißt so, naja, ist irgendwie geil, aber auch alles nicht richtig.
Ja, oder so wie, oder mit, wenn du auf dem Jahrmarkt bist, so Breakdance fahren.
Ja, ja, das ist so.
Mir wird übel, aber
es ist ja, das sind so diese Fehler, die man gerne begeht. Das sind so.
Ja, so kann man den, ich finde den aber echt nochmal einen
ist aber auch Pünkt. Der Beste davon, weil eben nicht Liam Neeson mit Ende 60 oder 70 da durchhampelt, sondern es Taron Egerton ist.
Ja, ja, dem nimmt man es mehr ab und der hat auch eine größere schauspielerische Range, finde ich. Liam Neeson ist kein schlechter Schauspieler, aber mit den Jahren ist er.
Hast du diesen Schneeflugfilm mal gesehen?
Den was?
Der läuft jetzt irgendwo auf Netflix und war auch ganz groß gerankt. Wie hieß denn der? Snow... Irgendwas mit Snow von vor 4, 5 Jahren. Der war wirklich lustig mit Liam Neeson.
Cold Pursuit. Und
ja, das könnte das sein. Das war mit dem Schneeflug, die alle wegmacht und so.
Ach, nee.
Der ist sehr lustig.
Nee,
es gibt diesen einen Liam Neeson-Film mit viel Schnee, der witzig ist.
Okay, ja. Also der hier, den würde ich empfehlen. Der ist für mich dieses Jahr so eine kleine auf den letzten Meter Überraschung gewesen, die ich nicht habe kommen sehen.
Carry On.
Mehr
ich bin gespannt, wie nächstes Jahr Back in Action wird.
Was das?
Na, das Jamie Foxx und Cameron Diaz ist Zurückding. So ein bisschen Day-and-Night-Vehikel. Ich bin mal gespannt.
Jamie Foxx ist ja nicht zurück. Der war ja ganz...
Fast tot.
Nee, das
Cameron
ist richtig.
Diaz ist aber zurück.
Aber der war ja in diesem Net, der hat ja mehrere Netflix-Filme.
Ja, aber ich glaube, der mit Cameron, ich bin gespannt. So, haben wir es für diese Woche?
Haben wir.
Na dann, Leute, würde sagen, nächste Woche wird wieder ganz knackig.
Nächste Woche hören wir uns nach Weihnachten.
Nee, in Weihnachten.
Nee, am 24. der 24.
Am 23.
Dienstag.
Auf und am 26. kommt die Folge und da ist noch Weihnachten.
Nehmen wir Montag auf?
Naja, klar. Wir nehmen doch nicht Heiligabend auf. Bin ich bei der Familie.
Was?
Auf. Wir nehmen nicht Heiligabend Podcast auf.
Ich würde da sagen, so Leute, warte
nach deiner
mal kurz.
Logik nehmen wir am 24. und am 31. auf, oder was? Heiligabend und Silvester.
Ich habe mir ehrlich gesagt
nein,
noch
wir
keine
nehmen die nächsten beiden Wochen bitte Montag auf.
Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht.
Unser Cutter sitzt halt auch so da, der im Urlaub schneidet und denkt sich, ja, montags wäre schon gut.
Okay.
Okay, bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.